Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Polen begeht Anfang Mai gleich drei Feiertage hintereinander. Den Tag der Arbeit, den Tag der Flagge und den Verfassungstag. Für viele bedeutet das ein verlängertes Maiwochenende. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Später geht es unter anderem um die neue geopolitische Lage rund um den Iran und die deutsche Sicherheitsstrategie. Welche Rollen spielen Donald Trump, Friedrich Merz und Donald Tusk dabei? Mehr dazu in wenigen Minuten. Außerdem in der Sendung ein neuer Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen jenseits der politischen Schlagzeilen. Eine aktuelle Studie aus Polen zeigt, wie die Bevölkerung wirklich über Deutschland denkt und warum dieses Bild oft widersprüchlich ist.
Diese Bewertung, dass es einen grundsätzlichen Unterschied in der Einstellung zu Russland zwischen Polen und Deutschland gibt, diese Bewertung ist eigentlich unabhängig von politischen Orientierung.
Darüber sprechen wir heute mit der Mitautorin der Studie, Dr. Ryszarda Formuszewicz vom Westinstitut in Poznań. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde mit dem Polnischen Rundfunk. Zuerst die Nachrichten, im Studio ist Joachim Czecierski.
In der nordwestukrainischen Ortschaft Ostrówki ist bei der Suche nach Opfern des Wolynien-Massakers ein weiteres Grab entdeckt worden. Wie die beteiligten Experten mitteilten, ist noch unklar, ob es sich um ein Massengrab handelt. Die menschlichen Überreste wurden in geringer Tiefe gefunden. Sichtbar seien Knochen und möglicherweise auch Schädel. Die polnisch-ukrainische Expedition sucht seit Tagen in den früheren Dörfern Ostrówki und Wola Ostrowiecka nach Opfern der Massaker von 1943. In der Region wurden bereits die Überreste von 674 ermordeten Polen entdeckt. Ziel der aktuellen Arbeiten ist es, weitere Grabstätten zu finden und später würdige Bestattungen zu ermöglichen. Zu Beginn der Mai-Feiertage verstärkt die Verkehrspolizei ihre Kontrollen auf den Straßen in ganz Polen. Ab heute sind mehr Kontrollen im Einsatz, auch Spezialeinheiten der Gruppe Speed beteiligen sich. Kontrolliert werden unter anderem Sicherheitsgurte, der Transport von Kindern sowie das Verhalten gegenüber Fußgängern und Radfahrern. Autofahrer werden aufgefordert, vorausschauend zu fahren, Pausen einzulegen und niemals unter Alkoholeinfluss ans Steuer zu gehen. Das lange Maiwochenende gehört seit Jahren zu den unfallreichsten Tagen im Jahr. Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers ist mit dem Licht der Erinnerung des Auschwitz-Birkenau-Museums ausgezeichnet worden. Die Ehrung würdigt sein Engagement für den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz. Die Auszeichnung erinnert an Menschen, die sich für das Gedenken an den Holocaust einsetzen. In Auschwitz wurden mehr als 1 Million Menschen von den Nationalsozialisten ermordet. In der bayerischen Gemeinde Murnau am Staffelsee finden heute Gedenkfeiern zum 81. Jahrestag der Befreiung des deutschen Lagers Oflag 7a statt. In dem Lager waren während des Zweiten Weltkriegs mehr als 5000 polnische Offiziere interniert. Das Lager war im Herbst 1939 eingerichtet worden. Dort wurden unter anderem Offiziere festgehalten, die nach dem deutschen Überfall auf Polen in Gefangenschaft geraten waren. Trotz der langen Gefangenschaft versuchten die Internierten, ein organisiertes Lagerleben aufrechtzuerhalten. Es gab Theateraufführungen, Vorträge und eine Bibliothek. Das Lager wurde am 29. April 1945 von Einheiten der US-Armee befreit. Nach Jahren der Abwesenheit kehrt der traditionelle Schafauftrieb, der sogenannte Redyk, nach Zakopane zurück. Wie die Zeitung Gazeta Wyborcza am Donnerstag berichtet, werden die Schafherden am Samstag erstmals nicht am Stadtrand oder auf den Almen, sondern mitten im Ort zu sehen sein. Geplant sind typische Rituale wie das Räuchern der Tiere, Gebete sowie die Segnung von Schafen und Hirten. Angeführt wird der Redyk von einem sogenannten Bazar, dem Oberhirten und seinen Helfern. Sie treiben die Herde durch die Stadt und weiter in Richtung Berghütte, wo die Tiere die kommenden Monate verbringen werden. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk.
Danke. Danke, Joachim. Welche Rollen spielen Trump, Merz und Tusk wirklich? Diese Frage geht Adam Denizor in der Presseschau nach.
Die konservativ-liberale Rzeczpospolita widmet sich in einem ausführlichen Kommentar ihres Chefredakteurs Michał Szulczyński der neuen geopolitischen Konstellation rund um den Iran-Krieg und die deutsche Sicherheitsstrategie. Die Diskussion über internationale Angelegenheiten, beobachtet der Autor, sei zunehmend mit Schmähungen durchsetzt. Bundeskanzler Friedrich Merz erkläre, der Iran demütige Präsident Donald Trump, während Premierminister Donald Tusk in einem Interview mit der Financial Times Zweifel daran äußere, ob Artikel 5 des Washingtoner Vertrags überhaupt noch gelte. Dabei besteht der Sinn der NATO gerade darin, betont Szulczyński, dass die Feinde glauben, Artikel 5 funktioniere, bevor sie sich zu einem Angriff entschließen. Der Krieg mit dem Iran, fährt der Autor fort, gehe nun in den dritten Monat und ziehe Konsequenzen nach sich, die die Trump-Administration sicherlich nicht vorhergesehen habe. Iran habe etwas getan, was es seit Jahrzehnten nicht gewagt hätte. Die Straße von Hormus geschlossen und damit gezeigt, dass es die ganze Welt zur Geisel nehmen könne. Die Ölpreise seien explodiert, in den asiatischen Ländern habe man rasch eine Krise erlebt. Homeoffice und ein Verbot des Tragens von Sakkos seien eingeführt worden, um Energie für Klimaanlagen und Wege zur Arbeit zu sparen. Die Iraner haben ernste Karten in der Hand, resümiert Szulczyński. Allerdings hätten sie auch kein Interesse an einer Fortsetzung des Krieges. Sie hätten massive Verluste erlitten und benötigten Milliarden für den Wiederaufbau. Wie die New York Times bemerke, sei die Verschiebung der Macht von den Geistlichen hin zu den militärischen Wächtern der Revolution für die Bürgerrechte zwar ungünstig, die Generäle seien aber pragmatischer als die Mullahs. Daher gäbe es bereits Vorschläge, amerikanischen Firmen und Investitionen Zugang zum Iran zu gewähren, was über Jahrzehnte undenkbar gewesen sei. Die Generäle wüssten, so der New York Times Befund, dass Trump ein Geschäftsmann sei und der Eintritt amerikanischer Unternehmen in den Iran weitere Angriffe in Zukunft unmöglich machen würde. Paradoxerweise könne dies ein großer Erfolg des amtierenden US-Präsidenten werden. Der deutsche Bundeskanzler kann also publizistische Thesen über die Demütigung Trumps von sich geben. Die Realität am Persischen Golf ist deutlich komplizierter, konstatiert Szulczyński. Indes, so der Autor weiter, führe Deutschland sein eigenes Spiel. Die soeben in Berlin verabschiedete Sicherheitsstrategie, die auf dem Wiederaufbau des militärischen Potenzials basiere, sei von der Trump-Administration sehr positiv aufgenommen worden. Man habe sie zum Plan einer NATO 3.0 ausgerufen. Merz, fährt der Autor fort, kritisiere zwar einerseits Trump, baue aber andererseits die Verhandlungsposition Deutschlands auf, vor dem Beginn jener Gespräche, die die Sicherheitsordnung in Europa neu ordnen sollten. Einer seiner amerikanischen Gesprächspartner habe ihm kürzlich vom Appetit Washingtons berichtet, eine neue Ordnung in Europa zu schaffen, die auf direkten Beziehungen zu Berlin über die EU hinweg beruhe. Wie man sieht, wollen die Amerikaner gar nicht erst auf einen Sieg der AfD warten, um ein solches Projekt zu realisieren, schreibt der Autor. Und um es noch interessanter zu machen, das Postulat einer Remilitarisierung Deutschlands sei einer der Punkte des berühmten Palantir-Manifests gewesen, das die Thesen des Buches von Alex Karp und Nicolas Smiska zusammenfasse. In dieser Konstellation müsse Polen seinen Platz erst finden, schließt Szulczyński, so sei auch die durchaus riskante Äußerung Tusks zu verstehen. Sie könne Polen schaden, falls man sich nicht mit Deutschen und Amerikanern einigen könne. Gelänge dies aber, werde man sie loben. Vorerst wissen wir eines, Tusk hat stark riskiert, so der Chefredakteur der Rzeczpospolita. In der linksliberalen Gazeta Wyborcza schildert Bartosz Wieliński, der stellvertretende Chefredakteur des Blattes, detailliert den Hintergrund der Freilassung seines Kollegen Andrzej Poczobut nach 5 Jahren Gefangenschaft in Belarus. Wieliński war als einziger Journalist persönlich an der Grenzübergabe am 28. April beteiligt, an der die Geheimdienste von 7 Ländern beteiligt waren. Die polnische ABW, die amerikanische CIA, der russische FSB, der belarussische KGB sowie die Dienste Kasachstans, Moldawiens und Rumäniens. Der Autor schildert die Szene am polnisch-belarussischen Grenzübergang in Białowieża. Er habe sich an die Grenzlinie begeben, das Gesicht offen, damit Poczobut ihn erkennen könne. Auf der polnischen Seite sei ein älterer Mann mit grauem Haar geführt worden, der mit Klebeband geflickte Koffer hinter sich herzog. Professor Alexander Butjagin, ein russischer Archäologe, offiziell Mitarbeiter der Petersburger Eremitage, nach Wilinskis Quellen, jedoch eine mit den russischen Diensten verbundene Person. Über Jahre hinweg sei er von der Ukraine wegen illegaler archäologischer Ausgrabungen auf der von Russland besetzten Krim gesucht worden. Statt nach Kiew sollte er nun nach Russland zurückkehren, sofern Poczobut freikäme. Der echte Poczobut, betont der Autor. Dann der entscheidende Moment. Aus dem belarussischen Gebäude sei ein Funktionär in Sturmhaube herausgekommen, der einen Mann im Trainingsanzug mit einer Baseballmütze und einer Sporttasche begleitete. Als dieser näher kam, habe Wilinski die hervorstehenden Wangenknochen erkannt. Andrzej, erkennst du mich? Habe er gefragt, als Poczobut nur eine Armlänge entfernt war. Na klar, habe dieser geantwortet, mit dem vertrauten Akzent der östlichen Grenzgebiete. Sie hätten sich umarmt. Andrzej habe seinen belarussischen Pass gezeigt und gefragt, ob er auf die andere Seite zurückkehren dürfe. Insgesamt, so Wilinski, seien 10 Personen über die Grenze gewechselt. Poczobut sei als erster gegangen, weil die polnische Seite befürchtet habe, die Belarussen könnten andere Gefangene übernehmen, ihn selbst aber nicht herausgeben. Auch ein Karmelit aus Krakau, Pater Grzegorz Gawoł, sei freigekommen, verhaftet im September unter dem Vorwurf der Spionage und gegen einen kasachischen Militärgeheimdienstoffizier ausgetauscht worden, der in Kiew unter diplomatischer Tarnung gearbeitet habe. Die erste Gefangenen- und Spionentauschoperation in der polnischen Geschichte, schließt Wilinski, endete mit vollem Erfolg. 13.30 Uhr habe die Uhr gezeigt. So Bartosz Wilinski in der Gazeta Wyborcza und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Wie sehen die Polen Deutschland wirklich? Eine neue Studie des Westinstituts in Poznań zeigt ein differenziertes Bild zwischen pragmatischer Zusammenarbeit und spürbarer Distanz. Was das konkret bedeutet und welche Folgen das für die deutsch-polnischen Beziehungen haben könnte, darüber habe ich mit der Mitautorin der Studie, Dr. Ryszarda Formuszewicz, gesprochen. Heute wollen wir über die Ergebnisse einer neuen Studie des Westinstituts in Poznań sprechen, zum Verhältnis der Polen zu Deutschland. Mein Gast ist Dr. Ryszarda Formuszewicz, Mitautorin der Studie. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Dr. Formuszewicz, ganz direkt gefragt, mögen die Polen die Deutschen?
Also die Polen mögen die Tschechen und das ist statistisch, demoskopisch bewiesen. Hier bestehen keine Schwierigkeiten, um diese Frage zu beantworten. Mit den Deutschen ist die Lage etwas komplizierter, da ist eine gewisse Ambivalenz mit drin. Also es gibt durchaus einen relevanten Teil der Bevölkerung, die auch diese Einstellung hat, dass die sehr positiv und mit einer gewissen Sympathie Deutschland gegenüberstehen. Es gibt auch die Gruppe, die eher skeptisch ist und ein ganz großer Teil von denen, die darüber einfach keine ausgeprägte Meinung haben.
Ja, dazu kommen wir noch. Ihre Ergebnisse zeigen insgesamt ein eher ambivalentes Bild. Viel Neutralität, weniger klare Zustimmung oder Ablehnung. Wie würden Sie diese Haltung genauer beschreiben?
Die Ergebnisse zeigen uns ein Bild, da einfach eine Differenzierung der Einstellungen innerhalb der Gesellschaft beweist. Und das ist eigentlich ein Zustand, den man als normal und eigentlich nicht überraschend betrachten könnte. Es gibt einen anderen Eindruck wegen der öffentlichen Debatte, die in Polen über deutsch-polnische Beziehungen oder grundsätzlich über Deutschland geführt wird. Und die ist ziemlich oft emotional beladen und die deutet auf eine starke Polarisierung hin. Und anhand von diesen Ergebnissen können wir feststellen, dass das Bild, das in dieser öffentlichen Debatte präsentiert wird, dass der gesellschaftlichen Präferenzen in der Breite eigentlich nicht widerspiegelt, weil es sehr viele Befragten gibt, die einfach neutral in dem Sinne ohne eine ausgeprägte Meinung, ohne eine Emotionalität auf diese Beziehungen gucken.
Also politische und gesellschaftliche Einstellung, die unterscheiden sich. Kann man das so zusammenfassen?
Also man kann sagen, dass Art und Weise, wie auf der politischen Ebene über die deutsch-polnische Beziehungen gesprochen wird, davon ausgeht, dass es eine gewisse Polarisierung gibt. Und was wir anhand von diesen Ergebnissen sehen, ist, dass es durchaus Gruppen gibt, die eine sehr ausgeprägte Meinung haben, die man so an Renten von möglichen Einstellungen zu Deutschland positionieren kann. Die sind aber nicht von dieser Zahlenstärke, die man eigentlich so annehmen könnte, wenn man sieht, wie stark diese ausgeprägte Meinungen dann in der öffentlichen Debatte präsentiert werden. Und das ist eigentlich diese strukturelle Eigenschaft, das ist eine unserer Hauptschlussfolgerungen aus dieser Studie.
Die Ergebnisse sind vielleicht, kann man sagen, nicht ideal. Zum Beispiel, viele Polen sehen die Zusammenarbeit mit Deutschland als wichtig an. Gleichzeitig ist das Vertrauen begrenzt. Immerhin sagen über 50%, dass die Zusammenarbeit zur Stabilität Europas beiträgt. Wie passt das zusammen?
Grundsätzlich haben wir eine stabile Grundlage für diese bilaterale Zusammenarbeit, weil es hohe Zustimmungswerte gibt für Aussagen, die über das Wert dieser Kooperation sagen. Andererseits haben wir auch Anzeichen von fehlendem Vertrauen, da vor allem im Bereich der Sicherheitspolitik vorhanden ist. Und was sagt das eigentlich, solch ein Ergebnis? Dass man mit differenzierten Einstellungen zu tun hat? Dass man diese Kooperation auch mit deren Risiken und Vorteilen beobachtet und die beiden Aspekte abwägt. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist auch eine Botschaft, die vielleicht mit diesen Ergebnissen verbunden werden kann. Nicht jeder, der misstrauisch ist, ist grundsätzlich nicht gegen die Kooperation. Und diese Zusammenhänge zu sehen, dass man durchaus das Wert der Kooperation anerkennen kann und dabei auch in gewissen Fragen misstrauisch bleiben könnte, das ist etwas, was man hier deutlich sehen kann.
Sie haben das Misstrauen schon angesprochen. Gerade im Bereich Sicherheit scheint das Vertrauen besonders gering zu sein. In Ihrer Studie überwiegen hier sogar skeptische Stimmen.
Was wir hier festgestellt haben, ist ein gewisser Zusammenhang mit der Bewertung der Frage, wie sich beide Staaten im Hinblick auf Russland positionieren. Das haben wir mit einer solchen Feststellung, die man bewerten sollte, gemacht, ob man Russland eher als Bedrohung oder als möglichen Kooperationspartner in Zukunft weiterhin sieht. Hier sehen relativ viele Befragte, dass es einen strukturellen Unterschied zwischen Polen und Deutschland gibt, dass für Deutschland immer das Kooperative mit dabei ist, sollten sich selbstverständlich die Rahmenbedingungen dafür ändern. Diese Bewertung, dass es einen grundsätzlichen Unterschied in der Einstellung zu Russland zwischen Polen und Deutschland gibt, diese Bewertung ist eigentlich unabhängig von politischen Orientierung.
Ja, und dann spielt auch die Geschichte weiterhin eine große Rolle. Kann man das anhand von den Ergebnissen der Studie feststellen? Ihre Studie zeigt eben, eine klare Mehrheit, rund 58%, ist der Meinung, dass Polen von Deutschland eine Wiedergutmachung für die Verluste des Zweiten Weltkriegs fordern sollte. Warum ist dieses Thema in der polnischen Gesellschaft noch so präsent und wie beeinflusst dieses Thema die deutsch-polnische Wahrnehmung?
Also anhand von diesen Ergebnissen können wir erstens feststellen, dass diese Fragen weiterhin eine hohe Relevanz haben in Polen. Zweitens, man kann ganz deutlich sehen, dass die Bewertung, dass man sich mit dem Thema weiterhin politisch beschäftigen sollte, dass es über die politischen Spannungen, über die politischen Grenzen hinaus vorhanden ist. Insofern ist das etwas, was sich diesem einfachen Polarisierungsmuster entzieht auch. Es ist wirklich klar und deutlich zu sehen, dass diese Fragen immer noch eine sehr, sehr hohe gesellschaftliche Sensibilität mit sich ziehen, weil man alle diese Elemente mit berücksichtigen sollte. Also erstens, das geht über die politischen Grenzen hinweg. Zweitens, die Relevanz ist anrangend von diesen Ergebnissen hoch. Und drittens, es ist weiterhin ein sehr sensibles Thema. Das heißt, es wird bei der Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen in Zukunft eine Rolle spielen. Also es besteht eigentlich nicht so viel Freiraum, Gestaltungsraum, diese Fragen aus dem bilateralen Dialog auszugrenzen. Es geht eher um einen grundsätzlichen Bedarf, sich mit der Erinnerungspolitik zu beschäftigen.
Ein Teil der Befragten sieht auch Deutschland als dominierende Kraft in der EU. Wird Deutschland eher als Partner oder als Machtfaktor wahrgenommen?
Bei diesen Fragen sehen wir auch ziemlich stark diese Unterschiede zwischen verschiedenen politischen Orientierungen. Insofern neigen die einen eher stärker Deutschland als diesen potenziell problematischen Aktor innerhalb der EU zu sehen und die anderen bevorzugen eher die Auslegung, dass man auf Deutschland als eine gestaltende Kraft, die durch seine Mitwirkung das Funktionieren der Europäischen Union ermöglicht. Also wir haben hier diese politischen Unterschiede mit dabei.
Ja, und dann haben wir auch noch Ihre besondere Analysemethode. Was konnten Sie dadurch erkennen, was in klassischen Umfragen nicht sichtbar ist?
Vielen Dank für die Frage zur Methodologie, die vielleicht nicht so spannend ist, aber hier durchaus die Rolle spielt. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass wir bei dieser Studie mit einer deutlich größeren Stichprobe gearbeitet haben, als das üblicherweise bei derartigen Umfragen gemacht wird. Und das waren 2.500 Befragten und das ist schon eine relevante Größe und das macht die Ergebnisse dieser Studie auch belastbarer. Auch eine vertiefte Analyse der Profile der Befragten gemacht haben. Und das hat sehr deutlich gezeigt, dass es diese starke Differenzierung von Antworten gibt und dass man nicht so von einfachen Positionen ausgehen kann, dass ganz viele in der polnischen Gesellschaft über keine ausgeprägte Meinung, über kein verfestigtes Bild von Deutschland verfügen, dass diese sehr stark ausgeprägte Position wirklich nicht zahlreich sind.
Ich wollte Sie noch fragen, ob Sie etwas bei dieser Studie überrascht hat.
Ich fand im positiven Sinne überraschend, dass es eine sehr hohe Zustimmung gab für die Aussage, dass Polen und Deutschland gemeinsame Interessen haben. Und das an sich ist nur der erste Punkt der Antwort auf Ihre Frage. Das Spannende dabei war, dass es gerade bei dieser Frage einen sehr kleinen Anteil von diesen mittleren, von diesen unentschiedenen Antworten gab. Also gerade die Frage nach der Wahrnehmung, ob es diese gemeinsamen Interessen gibt oder geben kann, dass auch dieser Ausmaß der Unsicherheit oder sich nicht feststellen wollens klein war im Vergleich zu anderen Fragen. Und bei einer solchen großen Umfrage kann man auch diesen Bereich der unentschiedenen Antworten vergleichen. Und ich fand das eigentlich im besten Sinne positiv überraschend.
Mhm. Und dann noch ganz zum Schluss. Sehen Sie in den Ergebnissen dieser Studie eher Chancen für eine engere Zusammenarbeit oder eher eine Phase der Stagnation?
Tatsächlich kann man die Ergebnisse in zwei Richtungen auslegen. Also erstens, dass es eine gewisse Stabilität in diese Beziehungen gibt und das heißt auch der Einfluss von neuen Faktoren eingeschränkt wird bei der Entwicklung zu einer gewissen Verschlechterung der Lage. Andererseits aber, besonders wenn wir danach gefragt haben, ob sich die Beziehungen in der Zukunft, in der nahen Zukunft positiv entwickeln könnten, da waren die Einsichten eher unentschieden und das zeigt, dass man innerhalb der Gesellschaft positive Dynamik im Rahmen dieser Kooperation nicht sieht. Und das zeigt, dass wir einen pragmatischen Ansatz mehrheitlich haben und das ist sehr gut so. Dabei ist diese Beziehung aber auch mit wenig gesellschaftlichem Engagement verbunden, in dem Sinne, dass das nicht jetzt von positiven Emotionen auch getragen wird. Also diese schwach ausgeprägte emotionale Komponente, die kann in beide Richtungen wirken. Also einerseits, das hilft, die Spannungen zu reduzieren. Andererseits kann das mittelfristig oder längerfristig die Vertiefung dieser Beziehungen einschränken.
So, Dr. Ryszarda Formuszewicz vom Westinstitut in Poznań. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Die Studie zeigt, zwischen pragmatischer Zusammenarbeit und spürbarer Distanz bleibt das Verhältnis der Polen zu Deutschland ambivalent. Und das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.